Fußball oder Sport generell hat ja den Anspruch, völkerverständigend und grenzüberschreitend zu sein. Und dennoch ist das oft Fassade. Inwiefern?
Ja, also ich habe Probleme mit dem Begriff Völkerverständigung, weil er halt von den Gründern der FIFA kam oder des Internationalen Olympischen Komitees, also vor mehr als 120 Jahren, in der Zeit des Kolonialismus, als eigentlich Funktionäre aus Ländern stammten wie Großbritannien und Frankreich, die damals die Welt unter sich sozusagen aufgeteilt haben. Also waren immer Begriffe aus der Perspektive des Stärkeren. Und heutzutage ist es so, dass wir ja seit mehr als 30 Jahren in den Stadien offenen Rassismus haben, inzwischen weniger sichtbar und hörbar in den Stadien, weil wir natürlich Polizei haben, wir haben Fanprojekte, wir haben Kameras, aber das haben wir auch bei den Wahlen zuletzt gesehen, die rassistischen, die menschenfeindlichen Einstellungen, die sind tief in der Gesellschaft verankert. Im Fußball kommen sie manchmal an die Oberfläche, aber auch außerhalb der Stadien, Anreisewege, Kneipen, soziale Medien, da löst der Fußball manchmal eben auch Rassismus aus.
Wenn jetzt schwarze Spieler Affenlaute am Spielfeldrand hören müssen oder auch bedrängt werden, darüber wird inzwischen berichtet. Das ist immerhin ein Fortschritt gegenüber den Zeiten, von denen Sie in Ihrem Buch auch schreiben, wo Leute dann noch den Rat bekamen, das einfach abzuschütteln und durch Leistung zu überzeugen. Also sind wir schon einen Schritt vorangekommen, wenn auch noch nicht weit genug?
Wir sind sicherlich vorangekommen, aber trotzdem hangeln wir uns so ein bisschen von diesen sogenannten Einzelfällen, Skandalen, von Empörung zu Empörung. Meine Absicht mit dem Buch ist eigentlich eher auf den Rassismus, auf den zweiten Blick zu schauen, dass zum Beispiel sich die alten kolonialen Denkmuster der vermeintlichen weißen intellektuellen Überlegenheit und der schwarzen körperlichen Überlegenheit, die längst widerlegt sind, aber die halten sich auch im Fußball, zum Beispiel auf den Spielpositionen, dass die vermeintlich kreativen, spielintelligenten Positionen der Spielgestalter, der Sechser im defensiven Mittelfeld, da haben Forscher herausgefunden, da sind überproportional viele weiße Spieler aktiv. Und die explosiven, die kraftvollen Positionen der Stürmer, der Außenbahnläufer, da sind überproportional viele schwarze Spieler aktiv. Also die Talentscouts, die Nachwuchsabteilungen, die sich vermutlich nicht als rassistisch bezeichnen würden, da gibt es Mechanismen, wo sie vielleicht ja Spieler für die Position oder für die Position auch wegen ihrer Hautfarbe und damit wegen ihrer Stereotype rekrutieren und ausbilden.
Also ich verstehe das so, dass die Beteiligten das möglicherweise nur gut meinen, aber eben am Ende dann doch rassistische Denkmuster damit befördern. Wie können wir denn da mehr Aufklärung schaffen?
Das Problem ist, dass das gar nicht reflektiert und hinterfragt wird. Wir haben zum Beispiel bei den Fernsehkommentatoren, die ja in großer, überwältigender Mehrheit weiße Männer sind. Und schauen Sie auf die Führungsgremien, Schiedsrichter, Manager, Trainer, Funktionäre. Überwältigende Mehrheit sind das weiße Männer und die Mannschaften, die sind bunt, die sind divers. Also das müssen wir erstmal anerkennen, dieses Problem, und uns dann hinterfragen, Bildungsveranstaltungen organisieren, vielleicht sogar, wenn wir ganz fortschrittlich sein wollen, mal über eine Diversity-Quote nachdenken. Aber ganz am Anfang müssen wir uns lösen von dieser ewigen Symbolik, von Kampagnen, von Plakaten und der rote Karte gegen Rassismus und uns selbst, unsere eigenen Denkmuster mal kritisch hinterfragen.
Sie haben mit vielen Menschen gesprochen für Ihr Buch, die Fußball spielen und einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Was ist denn für diese Sportlerinnen und Sportler persönlich das Schlimmste?
Ja, was ich auch nicht so oft oder nicht gesehen habe als weißer Mensch, der keine Sorge haben muss vor musternden Blicken oder vor Mikroaggressionen, dass Rassismus viel, viel früher losgeht. Also oftmals sind zum Beispiel die ganz wenigen nicht weißen Funktionäre, Pablo Thiam zum Beispiel, ehemaliger Profi beim VfB Stuttgart, dann späterer Nachwuchsmanager bei Hertha BSC oder VfB Wolfsburg, der hat mir gesagt, er war oftmals der einzige schwarze Mensch in einem Saal. Und natürlich wird er dann beobachtet und ist vielleicht unter Druck. Spielerin wie die ehemalige Bundesligaspielerin Sherry Reeves, die auch Rassismus erlebt hat, die sagte, sie fühlt sich so oft gemustert, dass sie sich dabei ständig kontrolliert hat, die Stereotype nicht bestätigen zu wollen. Ja. Also das ist alles nicht laut, das ist alles nicht sichtbar, aber trotzdem muss da sehr viel Energie drauf gehen für Menschen, die Rassismus erdulden. Und darüber sollten wir auch nachdenken.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.